could be your name on the road of suffering. I walk through the wilderness, blessed be your name.
Oh.
bei dir zu bleiben und nicht wegzulaufen. Ja, ich will dir vertrauen, dass du für mich kämpfst, und denn du hast den Tod besiegt, damit wir leben. Und dieses Leben, dem will ich wirklich nacheifern. Dieses Leben möchte ich haben, und Jesus, dich will ich von ganzem Herzen suchen.
When the mountains fall and the tempest roars, you are with me. What creation falls, still my soul will soar on your mercy. I walk through the fire with my head lifted high and my spirit revived in your story. And I look to the cross as my failure is lost in the light of your glorious grace. Let the ruins come to life in the beauty of your name, rising up from the ashes, God, forever you reign. And my soul will find refuge in the shadow of your wings. I will love you forever and forever I sing. When the world caves in, still my hope will cling to your promise. Let my heart find strength in your presence. I walk through the fire with my head lifted high and my spirit revived in your story. And I look to the cross as my failure is lost in the light of your glorious grace. Let the ruins come to life in the beauty of your name, rising up from the ashes, God, forever you reign. And my soul will find refuge in the shadow of your wings. I will love you forever. Let the ruins come to life in the beauty of your name. Let the ruins come to life in the beauty of your name. Let the ruins come to life. The ruins come to life in the beauty of your name, rising up from the ashes, forever your reign. And my soul will find refuge in the shadow of your wings. I will love you forever, forever I sing. Let the ruins come to life. Thank you. When you move, I'll move. I will follow. Where you go, I go. Where you stay, I stay. When you move, I'll move. I will follow.
I will follow. When you go, I go. When
Also so ein Lied zu singen ist schon ziemlich herausfordernd. Mit all dem, was da wirklich drin steckt. Dir zu folgen. Sogar wenn ich mein Leben verliere. Immer an deiner Seite zu sein. Herr, dafür brauchen wir sogar dich selbst. Das würden wir gar nicht alleine hinkriegen. Herr, das Jahr 2014 ist noch ganz frisch. Ist noch so ein unbeschriebenes Blatt. Liegt noch vor uns mit all den wunderschönen Herausforderungen, Möglichkeiten, auch Schwierigkeiten. Aber wir beten dich an. Du bist die absolute Nummer eins. Für jeden von uns, für uns als Gemeinde. Ja, und es ist schön, dich anzubeten. Deinen Namen so in den Mund zu nehmen und zu wissen, hey, du hörst. So eine direkte Beziehung zwischen dir und mir, zwischen dir und uns. Alle Ehre sei dir, Herr. Danke, dass du hier bist. Danke, dass du in unserer Mitte bist. Danke, dass du uns nie verlässt. Auch wenn wir von dir weggehen, du bist da, du bist an unserer Seite. Du bist derselbe. Du warst es gestern, du bist es heute und du wirst es dieses Jahr sein, bis in Ewigkeit. Absolut vertrauensvoll, treu. Ehre sei dir, Jesus. Dich suchen wir, Herr. Immer wieder aufs Neue. Alle Ehre sei dir, Jesus. Amen. Passend sozusagen zur Jahreslosung habe ich auch ein Vers für die Kollekte rausgesucht. Und der steht in Jakobus 4, Vers 8. Sucht die Nähe Gottes, dann wird er sich euch nähern. Sucht die Nähe Gottes, dann wird er sich euch nähern. Was heißt das für die Kollekte? Was heißt das natürlich für unser Leben? Das wird vielleicht der Raphael ein bisschen aufdröseln. Was heißt das für unsere Finanzen? Such die Nähe Gottes. Bitte ihn, dass du eine Einstellung bekommst zu den Finanzen, so wie er die Einstellung hat. Bitte ihn, deine Finanzen so zu verwalten, wie er es möchte. Weil such die Nähe Gottes, dann ist er auch bei uns. Und diese große Frage ist immer wieder, naja, versorgt Gott uns mit all dem, was wir benötigen. Aber ich glaube, wenn wir die Nähe Gottes suchen, wenn wir wirklich da sind, dann geht es. Dann funktioniert es. Das können wir wirklich glauben und vertrauen auf das Jahr 2014. Und wenn du jetzt in die Kollekte etwas hineingibst, kannst du auch die Nähe Gottes suchen. Kannst du einfach traditionell machen, sagst, naja, ich habe mir schon vorher überlegt, ich habe noch 3 Euro da, davon nehme ich 2. Für 1 Euro muss ich mir nachher noch einen Kaffee kaufen. So kann man das machen. Ist doch nicht unlegitim. Oder aber du suchst die Nähe Gottes und fragst ihn. Und dabei kann er rauskommen, du kannst fragen ihn, ob du geben sollst. Vielleicht sollst du gar nichts geben. Muss doch nicht jedes Mal sein. Vielleicht etwas ungünstig für mich als Pastor, sowas zu sagen. Aber darum geht doch. Such die Nähe Gottes. Frag ihn, ob du geben sollst, was du geben sollst. Jesus, und wir wollen ja deine Nähe suchen. Und das Jahr 2014 steht so ein bisschen über diesem Motto. Das ist eine tolle Aussage. Und ich bete, dass wir das doch wirklich immer wieder lernen. Und nicht irgendwie aus Tradition oder aus so religiösen Handlungen Dinge tun, sondern uns bewusst sind, was wir tun. Warum wir Dinge tun, warum wir Dinge unterlassen. Alle Ehre sei dir, Jesus. Amen. Okay, darf ich die Helfer bitten, Kollekte einzusammeln. Wer gerne via EC-Karte spenden möchte, Kollekte, kann das gerne tun. Dort rechts von mir ist die Rosi, könnt ihr gerne machen. Ich habe noch ein paar Ansagen. Kommender Sonntag, aufgepasst, ist hier kein Gottesdienst. Das heißt aber nicht, dass CZF keinen Gottesdienst hat, sondern das heißt, dass wir gemeinsam mit allen Christen in dieser Stadt einen großen Gottesdienst feiern, den sogenannten Allianz-Gottesdienst. In dieser Woche beginnt die Allianz-Gebetswoche und am Ende dieser Gebetswoche findet ein großer Allianz-Gottesdienst statt, mit allen Gemeinden und Kirchen zusammen. Der findet in Zeilsheim statt. Das ist noch Frankfurt, will man nicht glauben, aber ich glaube, es ist noch Frankfurt, ganz weit außerhalb. Aber man muss ein bisschen fahren. Um 10 Uhr in der Stadthalle. Und es wäre natürlich toll und klasse, wenn wir denken würden, naja, komm, okay, kann ich auch schlafen. Mal kein Gottesdienst im CZF im Eastside 15, also mache ich mal einen schönen Vormittag, gehe brunchen. Es wäre schade, weil das auch ein Zeichen der Einheit ist. zu sehen, dass wir mit anderen Christen zusammen sind und Gott feiern, und von daher macht es. Es wird ein toller Prediger da sein, der Alexander Gard, für alle, die ihn nicht kennen, der leitet eine Vineyard-Gemeinde in Berlin. Ein ganz inspirierender Typ, abgesehen davon, also auch das lohnt sich. Aber vor allen Dingen lohnt es sich, zusammen mit anderen Christen zusammenzukommen. Also von daher herzliche Einladung, denkt dran, nicht. Dann geht es weiter am 26. mit unserer Predigtserie Vision 14. Und da geht es um deine persönliche Vision. Hast du eine persönliche Vision? Nächste Folie, also 26. Januar. Daniel, genau, da. Welche Vision hast du für dein Leben? Und dann, noch eine Woche später, deswegen schon darauf hingewiesen, am 2. wollen wir einen großen CZF Vision Sunday feiern, weil da geht es um unsere Vision als Gemeinde und insbesondere, was hat Gott uns gezeigt für das Jahr 2014? Wo wollen wir landen? Was wollen wir tun? Was hat Gott uns aufs Herz gelegt? Und das wäre natürlich toll und klasse, wenn ihr alle wieder auch da seid. Und ganz zum Schluss, draußen liegen so Zettel aus auf der Welcome Bar, den Jahresplan 2014. Also alles, was du an Terminen schon dafür 2014 schon feststehen, da haben wir so ein DIN A4-Sheet gemacht, kannst du gerne mitnehmen und in deinen Kalender schon mal eintragen. Und
dann weißt du, wie viel Bescheid. Ja, mir kommt die Ehre zuteil, über die Jahreslosung zu predigen. Und zum einen wollte ich erstmal, bevor es losgeht, sagen, die Pre-Teens, also meine Gruppe, ist heute da. Wenn es ein bisschen unruhig wird in der Gruppe hier, in dem Blog, ist normal, die haben von mir einen Fragebogen bekommen und sollen sich während der Predigt so Notizen machen. Einmal Lehrer, immer Lehrer. Ja? Und ja, also wenn sie sich austauschen während der Predigt, normal. Jungs, habt ihr die Handys ausgeschaltet und Mädels? Ja? Oder lautlos gestellt? So, hat jemand den Wortlaut der Losung noch nicht im Kopf? Da ist die: Gott nahe zu sein ist mein Glück. Auf Psalm 73, Vers 28. Dieser Spruch stammt nicht wie die normalen Losungen von den Herrenhutern, sondern von der ökumenischen Arbeitsgemeinschaft. Und das spielt eine Rolle für den zweiten Teil der Predigt. Das ist ein schlichter Vers, ein ganz schöner Vers, in seiner Schlichtheit gerade gefährlich. Man liest ihn oder überliest ihn und man denkt, okay, ich habe es ergriffen, macht Sinn, ja, ich suche Gott und ich bin glücklich dabei. Und man geht wieder an dem vorbei. Also gefährlich ist der, weil man übersieht, welche Tiefe dahinter sich verbergen oder welche Gefahren dieser Vers, nicht Gefahren, welche Fragen in diesem Vers aufgeworfen werden. Also bei der Vorbereitung ist mir das Bild eingefallen von einem Fenster. Es ist wie ein Fenster, das man aufschlägt. Und hinter diesem Fenster ist wie eine breite, große Landschaft, vielfältige Landschaft mit ganz vielen Details. Und jedes Mal, wenn man sich mit einem Detail beschäftigt, wird ein neues Fenster geöffnet, sodass man gar nicht weiß, wo fängt man an, wo hört man auf, was soll man überhaupt heute sagen. Ich habe Aspekte rausgepickt, von denen ich denke, dass sie uns als Gemeinde oder für euch als Einzelne wichtig sind. Was ich, noch eine letzte Bemerkung, bevor es losgeht, ich werde bewusst keine Auslegung des Psalms 73 anbieten. Das könnte man auch machen, aber ich habe mich einfach dagegen entschieden, sondern ich werde erstmal Fragen behandeln, also diese, in dem ersten Teil. Erstmal, was heißt es überhaupt, Gott nahe zu sein? Woran merkt man, dass man Gott nah ist? Wann ist man Gott nah? Zweitens, wie kommt man überhaupt Gott näher? Und drittens, warum und wozu sich Gott nähern? Was heißt es, Gott nah zu sein? Wann ist man Gott nah? Dieser Begriff ist eigentlich gar nicht so selbstverständlich. Man könnte auch das übersetzen, also das Verb auf Hebräisch lautet auch, sich Gott nähern. Das ist ganz wohl passiv. Ich bin Gott nah oder aktiv, ich komme Gott näher. Man kann es in beiden Formen übersetzen. Bevor wir uns damit beschäftigen, vielleicht können wir uns erstmal Gedanken machen über den Sinn der Begriffe. Was ist es für dich? Was heißt es für dich persönlich? Was verstehst du darunter, Gott nah zu sein? Was schwingt bei dir mit in diesem Vers? Was verbindest du damit? Eigentlich ist es ein problematischer Begriff. Wenn wir kurz die Augen zuschließen und wir verlassen die Erde und wir fliegen an allen Sternen vorbei, bis das Universum aufhört, und ist alles ganz schwarz vor uns und da ist trotzdem nur einer da, der ist Gott, der ist immer noch da. Oder wir werden ganz klein, wir tauchen hinein in die Welt der Molekularbiologie und der Quantenphysik und Gott ist immer noch da. Ja, Gott ist überall. Gott ist allgegenwärtig. Der David, der Psalmist, der drückt es so aus: nähme ich die Flügel der Morgenröte, führte deine Rechte mich fassen. Jesus sagt jetzt noch persönlicher sogar, ich bin bei euch alle Tage. Ich bin immer da. Eine ganz tolle Verheißung, finde ich. Ich bin bei euch alle Tage. Und noch tiefer, der sagt noch, wenn ihr an mich glaubt, der Heilige Geist, der wird bei euch bleiben und der wird bleibend in euch sein. Also Gott ist sowieso immer da. Was bedeutet das überhaupt, Gott nahe zu kommen, wenn er allgegenwärtig ist? Also natürlich bist du Gott nah, wenn du an ihn denkst, wenn du für ihn mit ihm redest, also betest, bist du Gott nah. Aber ich denke, dass der Psalmist im Psalm, also in der Losung, Gott nah zu sein ist mein Glück, etwas anderes im Sinne hatte. Der hat etwas Persönlicheres. Also wenn man sich das, ja, sich damit beschäftigt, merkt man, es geht in dem Vers um etwas Intimeres. Es gibt eine ganz innige Nähe zu Gott. Also wir kennen die Situation, wo wir sagen, zum Beispiel im Lobpreis vorhin, ich habe mich Gott nahe gefühlt. Oder in dem Gespräch war ich Gott nah. Oder beim Bibellesen war ich Gott nah. Oder in einem Austausch mit einem Freund war ich Gott nah. Ich habe mich Gott nah gefühlt. Wie hast du diese Nähe bemessen? Was waren für dich die Kriterien, dass du Gott nah warst? Wann fühlst du dich Gott nah? Hat die Nähe Gottes überhaupt mit Gefühlen zu tun? Wann kannst du eine Situation schaffen, dass du dich Gott nah fühlst? Also ich denke, dass die Gefühle gut sind, dass es gut zu sich Gott nah zu fühlen, ist sogar ein Privileg und eine große Hilfe, aber es ist meines Erachtens kein Kriterium. Wie ist es, wenn es dir schlecht geht? Wie ist es, wenn du einen schlechten Tag hattest? Du bist krank oder du leidest sogar unter Depressionen. Hast du das Gefühl, dass Gott weg ist? Ist er nicht mehr da? Wie hast du diese Nähe bemessen? Also Gefühle sind meines Erachtens zu flüchtig, um die Nähe Gottes zu erfassen. Ich glaube, es geht zum einen um ein ganz tiefes Bewusstsein der Nähe Gottes. Es ist eine ganz tiefe Gewissheit im Herzen, ganz tief innen drin, dass Gott da ist. Eine ganz tiefe Gewissheit der Gegenwart Gottes. Gott ist da. Man weiß es eben. Man kann es nicht beweisen, man kann es nicht so vermitteln, man kann es nicht weitergeben, aber man hat dieses Gefühl in sich. Und dieses Wissen muss sich auch nicht in Gefühle niederschlagen. Es ist einfach eine ganz tiefe Gewissheit. Zum einen. Zum anderen ist die Nähe Gottes ein Fakt. Es ist einfach eine Tatsache. Und diese Tatsache, die beruht auf Verheißungen Gottes. Gott hat es in seinem Wort gesagt, ich könnte euch mit Versen erschlagen. Ja? Zum Beispiel, was wir gelesen haben von Jesus. Ich bin bei euch jeden Tag. Ja? Das ist einfach eine Verheißung. Oder ein ganz schöner Vers von Jesaja. In der Höhe und im Heiligen wohne ich. Und bei dem, der zerschlagenen und gebeugten Geistes ist. Also oben bin ich, ganz weit weg und ganz nah. Und was macht man mit Verheißungen? Wie schon meinem Sohn und mir, ja, er will was für Weihnachten und ich sage, okay, das kriegst du auch. Ja, Kopfhörer zum Beispiel, ja, er hat sie nicht bekommen, aber der vertraut darauf. Das ist eine Verheißung. Was macht man mit, das hat mit Vertrauen, mit Glauben zu tun. Also eine Verheißung zu ergreifen heißt, ich entscheide mich, daran zu glauben. Das heißt, wenn du das nicht fühlst, dass Gott da ist, das ist eine Tatsache, das ist ein Fakt, unabhängig von unseren Gefühlen. Und da musst du praktisch diesen Schritt im Glauben tun. Gott, ich danke dir, dass du da bist. Also wie man sieht, ist wirklich ein Geheimnis in der Nähe Gottes. Auf der anderen Seite ist er allgegenwärtig und jedem Menschen nah. So nah, dass Paulus, als er in Athen predigt, dass er zu Griechen gesprochen, zu Leuten, die überhaupt keinen Plan hatten von Christentum. Es gab noch gar kein Christentum. Von Israel sind sie auch wenig gehört wahrscheinlich. Das waren Heiden, also Kirchenfernstehende. Und was sagt er? Und für wahr, er, Gott, ist nicht ferner von einem jedem unter uns. Also auch bei den tiefsten Heiden ist Gott ganz in der Nähe. Das ist das eine. Das ist immer da. Und auf der anderen Seite, man kann diese Nähe ganz persönlich, ganz besonders erfahren. Man kann das spüren, dass Gott da ist. Man kann umschlossen sein in dieser Nähe. Und es gibt sogar Fälle, es wird eigentlich selten, auf Gott seine Gegenwart so kondensiert, so konzentriert, dass sie sichtbar und spürbar wird. Ist mir persönlich noch nie begegnet, das war praktisch so im Alten Testament der Fall, dass Gott die Herrlichkeit hat den Tempel so gefühlt, dass die Leute rausgehen mussten. Ich würde das gerne mal erleben. Ich habe auch schon mal das Gefühl manchmal gehabt, dass Gott so intensiv da ist, ich könnte ihn greifen, aber dass diese Helligkeit da war, dass ich rauskehren musste, das muss ein ganz besonderes Erlebnis gewesen sein. Und das war so, das hat sie so markiert, so beeinflusst, die Juden oder die Israeliten, die haben sogar einen Begriff dafür, dass die Shechina Gottes. Die Shechina Gottes ist die Helligkeit des Herrn und die Gegenwart des Herrn spürbar. Also ich würde unterscheiden in der Predigt zwischen der realen, objektiven Gegenwart Gottes und der erfahrbaren oder manifesten Gegenwart Gottes. Und in dieser Losung geht es darum, dass wir diese persönliche, intime Beziehung zu Gott suchen, dass wir diese innige Gemeinschaft mit Gott suchen, dass wir dieses Wissen tief in uns haben, dass Gott da ist und dass wir dieses tiefe Vertrauen in uns tragen, dass Gott da ist. Also kommt ihr mit? Was verstehst du darunter persönlich, unter dem der Nähe Gottes? Also unterschwellig verstehen wir, wenn wir diese Losung lesen, meine ich, diese emotional wahrnehmbare Nähe Gottes. Und das führt zu der zweiten Frage, wie kommt man Gott überhaupt näher? Ich vergleiche das gern mit einer Freundschaft. Wenn du mit einem Freund nur per SMS oder WhatsApp kommunizierst, ist es keine echte Freundschaft, sondern natürlich eine gute Freundschaft. Aber um eine gute Freundschaft zu entwickeln, braucht man das Angesicht zu Angesicht. Man muss das, oder die Zeit, die man miteinander verbringt, das ist etwas viel tiefer als eine kurze Botschaft. Wie kommt man Gott näher? Also hier geht es nicht unbedingt darum, wie komme ich in das Gefühl, dass Gott nah ist, sondern wie komme ich in diese tiefe Gewissheit, dass Gott nah ist? Wie erlange ich dieses tiefe Bewusstsein seiner Nähe? Und ich glaube, also ich habe natürlich keine Patentlösung, aber ich glaube, es hat ein Stück mit unserem Tagesablauf zu tun oder mit unserer Lebensführung. Also mir geht es so, unsere Kalender sind voll. Wir haben Anforderungen und Verpflichtungen bis oben. Wir leben in einer ruhelosen Gesellschaft. Unser Gehirn steht ständig unter Beschuss. Wir sind immer online, immer auf Empfang. Hier, da eine Mail und hier eine Facebook-Nachricht, da WhatsApp, da ein SMS. Da müssen wir was runterladen, da müssen wir online einkaufen gehen. Da haben wir Termine im Sportverein, im Musikverein, im Kleingärtenverein. Und was uns fehlt, ganz dramatisch, sind Zeiten und Orte des Rückzuges, wo wir mit uns selbst, mit Gott ins Gespräch kommen. Zeiten, wo wir innehalten, wo wir entschleunigen, wo wir dem ganzen Wahnsinn entkommen, wo wir uns also dem Strudel entziehen, wo wir aus diesem Termin und diesem Druck rauskommen, wo wir sagen, okay, jetzt stopp, ich nehme mir einfach Zeit, um runterzukommen. Wenn wir es nicht tun, wenn wir in diesem Sog bleiben, ist uns Gott natürlich immer nah. Der bleibt immer an unserer Seite. Aber unser geistlicher Sender ist nicht mehr online. Wir haben uns emotional und gedanklich von Gott entfernt. Also es geht jetzt nicht um Sünde oder Schuld, es geht einfach um das Bewusstsein, dass Gott nicht mehr da ist. Das wird alles von diesem alltäglichen Strom überlagert. Wir haben uns von ihm ein Stück bewegt. Und wir haben das Gefühl, das Bewusstsein seiner Nähe verloren. Also ich halte nichts von guten Vorsätzen, aber ich glaube, wenn einer am Anfang des Jahres ganz richtig wäre, dass wir sich zu entscheiden, in seinem Alltag diese Zeiten des Rückzugs, Orte des Rückzugs einzuplanen. Dass wir mit Gott nicht nur per Kurznachrichten, per Stoßgebet kommunizieren, und was unsere Seele braucht, sind Momente und Zeiten, wo wir wirklich ein Stück runterkommen. Und die kommen nicht von allein. Also bei mir ist es nie so gewesen, dass ich auf einmal plötzlich zufällig Zeit hatte. Ich muss mich immer entscheiden, okay, dann und dann würde ich mir Zeit bewusst vornehmen. Es kann jeden Tag sein, es kann regelmäßig sein, aber ich glaube, eine gewisse Regelmäßigkeit ist gut oder notwendig. Dass man sich sagt, okay, ich werde im Laufe der Woche, an dem und dem Tag, ich weiß, wann und wo es aussieht, und das hat eine hohe Priorität, also ich wüsste nicht einfach als hinten dran, ja, anhängen, sondern wirklich als Priorität, ich brauche diese Zeit. Jetzt fällt mir spontan eines, ich habe vor allem mal von Luther was gelesen, fand ich ganz toll, er hat gesagt, wenn der Holzfäller eine Axt, einen Baum fällen will, muss er erstmal 10 Stunden lang seine Axt schleifen. ja, bevor er überhaupt mit der Arbeit anfängt, muss er diese Arbeit vorbereiten. Und für mich das Gebet oder diese Zeit des, der Stille mit Gott, das ist diese Vorbereitung. Da passiert anscheinend nichts, aber ich werde vorbereitet. Ich komme daher nochmal dazu. Es gibt einen Prophet, der Elia, das ist einer meiner Lieblingspropheten, weil er so menschlich ist, männlich auch, aber menschlich auch. Der hatte auf dem Berg Karmel was ganz, ganz Tolles erlebt, was fast Einmaliges in der Bibel und was man sich absolut wünschen würde. Der betet und Gott offenbart sich, bumm, fällt Feuer vom Himmel, ist alles klar. Also die Verhältnisse sind eindeutig. Und der ist ganz begeistert. So begeistert, der bringt gleich auf einmal 400 Leute um. Also die Priester von Baal, vor lauter Begeisterung. Und was macht er? Der hat ein paar Tage später, dauert gar nicht so lang, eine so depressive Phase, dass er sich den Tod wünscht. Oh Gott, lass mich sterben. Ja, der legt sich in der Wüste hin und sagt, hier, Vater oder Gott, ja, ich will sterben. Und was tut Gott? Er sagt, hier Elia, bist du verrückt? Nein, er schickt ihn buchstäblich in die Wüste, zu einem Berg und in eine Höhle, um sich auszuruhen. Und sagt, hier, pass auf Elia, chill mal einen Moment, entspann dich mal. Und was macht Gott? Der lässt an der Höhle vorbei, erstmal einen starken Wind vorbei wehen. Da kommt ein Erdbeben, da kommt ein Feuer, die ziehen alle vorbei. Und ich kann mir vorstellen, wie der Elia da sitzt, ja, und es ist wirklich Stress für seine Seele. Da ist eine Reizüberflutung, ja. Puh, es macht Krach, es ist laut, staubig, ungemütlich in der Höhle. Aber Gott ist weder im Wind, noch im Feuer, noch im Erdbeben. Und auf einmal kommt ein stilles, sanftes Sausen. Und da in diesem Sausen redet Gott zu Elia. Und er schenkt ihm neue Kräfte. Vielleicht, es gibt eine Folie dafür, den Vers. Und nach dem Feuer kam ein stilles, sanftes Sausen. Und siehe, da kam eine Stimme zu ihm und sprach, was hast du hier zu tun, Elia? Also Gott redet in der Stille. Gott redet, wenn man sich Zeit des Rückzuges nimmt. Wie er redet, das ist seine Sache. Aber da passiert etwas in uns oder zwischen Gott und uns. Und also die Geschichte geht weiter. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, dann solltet ihr die Bibel aufschlagen. Ich will es jetzt nicht sagen. Ein bisschen Spannung muss sein. Vielleicht könnt ihr euch daran erinnern, wir hatten vor vielleicht so 3 Jahren so oder ein paar Jahren eine Predigtreihe, 9 Wege Gott zu begegnen. Und ich finde ganz gut, sich das in Erinnerung zu rufen, gerade am Anfang des Jahres. Was liegt dir persönlich? Wo sind diese Zeiten des Rückzuges, diese Zeiten, diese Orte, wo du mit Gott in Kontakt kommst? Ist es die Stille des Schlafzimmers? Ist es im Wald, auf dem Feld, beim Spazierengehen mit dem Gerold, der ist ein begeisterter Spaziergänger? Ist es beim Joggen? Ist es beim Lobpreis? Beim Bibellesen? Beim Meditieren über Gott, über die Welt, über sein Wort? Oder alles zusammen? Was liegt dir eher? Das hat keinen Sinn, etwas von außen aufzuzwingen, sondern was ist dein Ding? Was ist dein Weg? Was ist deine Zeit? Ist es morgens? Ist es abends? Mittendrin? Wo hast du Ruhe und Stille und Zeit für Gott? Und das brauchst du. Und ich glaube, das war unsere erste Lektion für heute. Ich habe gesagt, einmal Lehrer, immer Lehrer. Wie, wann, wo kannst du Gott in alle Ruhe näher kommen? Eigentlich wollte ich so machen, dass ich Zettel hier verteile. Ich habe es nicht gemacht, es war mir zu viel Arbeit. Und jetzt eine Zeit wirklich, wo man sich überlegt, was bin ich? Weil ich weiß, ich entlasse euch mit der Frage und in 30 Minuten habt ihr meine Frage vergessen. Aber vielleicht nachher haben wir eine Zeit, wo wir beten. Vielleicht wirklich denk daran. Also was ist für dich die ideale Zeit und der ideale Ort? Okay. Also, ich werde jetzt ganz gerne eine Gruppe von Menschen herauspicken aus dem Ganzen. Wenn du kein Problem hast mit der Nähe Gottes, brauchst du nichts zu tun. Die anderen, wenn du dieses Gefühl von der Nähe Gottes nicht kennst oder sogar das Gefühl hast von Gottes Abwesenheit, dass er gar nicht da ist, dann hör zu. Ja, vielleicht kannst du mit diesem Ausdruck nicht anfangen, wenn man von der Nähe Gottes redet. Vielleicht sagst du, ich kann Gott einfach nicht spüren. Also mein Glaubensleben ist ein Stück trocken. Oder sogar, ich fühle mich sogar weit weg von Gott. Obwohl ich glaube, dass er da ist und ich bemühe mich im Glauben, aber dieses Gefühl will sich einfach nicht einstellen. Oder noch tiefer. Ich bete, aber die Leitung ist immer besetzt. Gott hört gar nicht zu. Er hat das Interesse an mir verloren. ich komme an ihn nicht ran. Und noch stärker, du hast den Eindruck, du verlierst komplett den Halt im Leben. Das Leben gibt keinen Sinn mehr. Gott ist nicht da, die Welt ist leer. Du hast den Eindruck, du hast den Halt in deinem Leben verloren. Und du ringst mit der Situation, du bist zutiefst unzufrieden. Und ich kenne auch dieses Gefühl der großen Einsamkeit, wo das Leben einfach manchmal keinen Sinn zu machen scheint. Und ich habe es bei mir persönlich, mit meinem Glaubensleben, wie ein Herzschlag, wie Diastol und Systol verglichen. Zeiten der Nähe und Zeiten, wo Gott nicht da ist. Und manchmal sind die Gefühle da, bin ich froh, und manchmal sind die weg. Und dann muss ich mich praktisch, okay, dann muss das Wissen, der Glauben muss da einspringen und sagen, okay, ich weiß, Gott da ist. Und mich haben da in der Situation, wo ich mich von Gott entfernt fühle oder fühlte, zwei Personen aus der Bibel sehr ermutigt. Und das muss ich loswerden. Der Jakob, der wird von Esau verfolgt, der Bruder, und der bittet Gott um Beistand. Er sagt, Gott, hilf mir, ich kann es nicht mehr. Und eines Nachts, der ringt mit einem Wesen, mit einem Engel. Man weiß nicht so genau, wer das ist, aber der ringt mit diesem Engel. Und kurz vor der Morgenröte sagt der Engel zu ihm, da sagt der Engel, lass mich los, denn die Morgenröte ist aufgegangen. Also der ringt in der Nacht seine Seele. Ja, der fühlt sich entfernt und der ringt mit Gott. Er, also der Jakob, sagte, ich lasse dich nicht los, es sei denn, du hast mich vorher gesegnet. Und dann segnet ihn der Engel. Er aber sagte, ich lasse dich nicht los, es sei denn, du hast mich vorher gesegnet. Also ich kann mir vorstellen, dass dieser Kampf in Jakobs Seele, dass sich schon Jahre andauerte, diese Spannung in seiner Seele, dieser Kampf. Aber was Gott in dieser Nacht beeindruckt, das ist das Durchhaltevermögen, das ist seine Bestimmtheit, sein Dranbleiben, sein Warten auf den Herrn. Wir haben so ein Lied, ja, Warten auf den Herrn. Der hat darauf gewartet. Und ich glaube, wenn du in der Situation bist, ja, dass du dich Gott entfernt fühlst, dass du nicht nah fühlst, mach diese Haltung von Jakob zu deiner Haltung. Ringe mit Gott, bleib dran. Lass weder Zweifel noch Bitterkeit einen Keil zwischen Gott und dich schieben oder treiben. Bleib dran und ringe, kämpfe, bis Gott sich offenbart. Nur ein anderes Beispiel finde ich ganz toll. Der Prophet Jeremia, der wird auch der weinende Prophet genannt, weil er immer jammert, nenne ich ihn mal. Aber der hat ganz oft gejammert. Die Klagelieder sind von ihm. Und eines Tages, der kann es einfach nicht mehr. Die Spannung ist einfach zu groß. Der ist ganz nah am Burnout, sage ich mal. Und der wirft es Gott ins Gesicht. Und er sagt, warum währt mein Leiden so lange? Und sind meine Wunden so schlimm, dass sie niemand heilen kann? Du, Gott, bist mir geworden wie ein trügerischer Born, der nicht mehr quellen will. Ich finde es ganz krass. Das ist der gute Prophet, ja. Also nicht ein Heide, ja, sondern ein Prophet, ja. Du bist mir geworden wie ein trügerischer Born, der nicht mehr quellen will. Was meint er im Klartext? Er sagt, du hast mich enttäuscht, ich habe mehr von dir erwartet, du hast mir was versprochen, ist anscheinend nicht angetroffen. Ich finde es gemein und unfair von dir, Gott. Was tut Gott? Der Text geht weiter, ich habe es nicht drauf. Und der Himmel öffnete sich, ein Blitz fiel herab von Gottes Thron, der den Propheten auf der Stelle vernichtete, sodass er nicht mehr gefunden ward. Nee, nein, Gott lässt ihn ausreden. Und er antwortet sinngemäß, hier, Jeremia, bist du soweit? Ja? Hat er es dir gut getan? Können wir mit dem Job weitermachen? Ja? Der hat ihn einfach ausreden lassen. Ja? Gott weiß sowieso, was du spürst, was du fühlst, was in dir vorgeht. Also sag es ihm einfach ganz unverblümt. Und der gibt sogar eine Verheißung, das finde ich ganz toll von Gott, ja. Gleich hinten dran, er sagt, denn ich mache dich für dieses Volk zur festen, ehernen Mauer, wenn sie auch wieder dich streiten, sollen sie dir doch nichts anhaben. Denn ich bin bei dir, dass ich dir helfe und dich errette, spricht der Herr. Also ganz krass, ja, der Jeremia sagt, boom, Gott, ja, Backpfeife, ja, und sagt, okay, das war gut so, aber jetzt an die Arbeit, ja. Und du wirst eine feste Mauer werden. Ich bin bei dir. Ich werde dir helfen und dich erretten. Und so ist Gott. Also wenn du Probleme mit Gott hast, ja, wenn du ringst, ja, bleib dran und sag es ihm auch. Also zweite Lektion. Komm zu ihm, so wie du bist und so wie du dich fühlst. Es wird keine große Überraschung für ihn sein. Der weiß es sowieso. Und vielleicht ist es in deiner Situation der Weg, dir Gott nahe zu nähern, gnadenlos ehrlich zu sein vor Gott, einfach dein Herz ausschütten. Dritte Frage, wozu und warum Gott nahe kommen? Vielleicht klingt das ein bisschen komisch zu fragen, warum wir Gott nahe kommen, aber ich finde es ganz gut, sich ab und zu mal komische Fragen zu stellen oder ungewöhnliche Fragen zu stellen. Für mich ist es einmal die Frage der Motivation. Was treibt dich zu Gott? Das war das Warum. Und das Wozu, was erwartest du von Gott überhaupt? Also habt ihr auch schon mal diese Frage gestellt? Also manchmal, ich mache es ganz oft, dass ich innehalte und von mich, okay, Gott, pass auf, ich habe so eine Liste, das erwarte ich von dir. Das tut mir eigentlich ganz gut. Und ich bitte sogar noch dazu ein Gebet aus dem Psalm 139. Das ist ein ganz einfacher Vers, der David, der sagt, prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Also ich habe es so übersetzt für mich, lass mich wissen, was überhaupt in mir vorgeht. Lass mich wissen, was ich überhaupt von dir erwarte. Warum ich dich überhaupt suche. Was sind die Gründe, was sind meine Motivationen? Also in der Losung war die Motivation des Sängers zum Beispiel, Glück zu haben oder was Gutes von Gott zu erfahren. Das war so eine Motivation. Also in dem Psalm geht es darum, wie alles so schwer ist, so unbefriedigend auf der Welt. Ja? Und sagt, aber Gott, ich komme zu dir, weil ich mich da wohlfühle. Also ich persönlich erwarte von Gott ganz klar in diesem Leben, dass er mir einen Sinn schenkt, dass er mir Sicherheit schenkt, Hoffnung gibt. Ich will nicht das Gefühl haben, dass ich bin verlassen, ich bin ein Spielball des Schicksals, alles Zufall. Ich will eine Gewissheit haben, dass irgendwo draußen jemand da ist, der mich hält, der alles kann, alles überblickt, alles unter Kontrolle hat, der es gut mit mir meint, der mich liebt, ja. Und ich will auch wissen, wenn eines Tages meine Lichter ausgehen, dass etwas von mir übrig bleibt, dass mein Ich, also etwas von meiner Seele, von meiner Person bleibt. Ich habe keine Lust, dass ich einmal, dass es blub macht und ich bin komplett weg. Kann ich mir nicht vorstellen und das will ich auch gar nicht. Ich will, dass etwas bleibt von allem, was ich gespürt, gehofft, gewollt, gedacht habe. Und ich will auch, dass es mit denjenigen, die ich liebe, dass es auch weitergeht. Und das ist meine Hoffnung bei Gott. Und da sage ich ihm auch, Gott, ich will, dass du mir diese Gewissheit schenkst. Also zugespitzt ausgedrückt, was springt für dich dabei raus, wenn du Gott suchst? Warum kommst du ihm nah? Vielleicht ist dem einen oder dem anderen diese Frage zu modern, zu ich-bezogen, ich. Aber das glaube ich gar nicht. Es ist keine Sünde zu fragen oder Gott zu sein, was man von ihm erwartet, weil er das selbst macht. Jesus, Lukas 18, der kommt vorbei, da ist ein Blinder und Jesus stellt eine dumme Frage. Herr, was soll ich für dich tun? Ja, ich will glücklich werden, ich will sehend werden. Was ist deine Not? Was ist dein Bedürfnis? Was sind deine Erwartungen? Was sind deine Befürchtungen? Sag es Gott. Oder Gott sagt es, ermutigt dich, ihn zu suchen. Jesaja 55. Alle, die ihr durstig seid, kommt her zum Wasser. Und die ihr kein Geld habt, kommt her. Kauft und esst, kommt her und kauft ohne Geld und umsonst Wein und Milch. Gott sagt, hier, du willst glücklich sein, dann komm zu mir. Du bekommst mir das Wasser der Gewissheit, das Brot der Sicherheit, der Wein des Lebenssinns, die Hoffnung, also die Milch der Hoffnung. Ja, das brauchst du zum Leben. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, und ich werde euch Ruhe geben. Brauchst du Ruhe, gehst du zu Gott. Das ist einfach eine ganz einfache Gleichung. Also wenn du dir Gott nahst, passiert etwas in dir. Vielleicht sind die Gefühle nicht dabei, es kann auch sein. Aber ich bin ganz, ganz zutiefst überzeugt, wenn man sich Zeit mit Gott nimmt, dass etwas viel tiefer als die Gefühle und sogar tiefer als die bewusste Wahrnehmung, was geschieht, dass wir innen drin genährt werden, dass ein Fundament gebaut wird. Gott, wir geben Gott die Möglichkeit, in uns zu arbeiten und zu beeinflussen. Und in uns schafft er eine Beständigkeit, ein Fundament, der schafft Vertrauen und Hoffnung, der schafft Perspektive, der schafft Sinn. Das ist, was der Paulus meint, wenn er sagt, wenn er bittet, dass der Vater uns gebe, stark zu werden durch den Geist an dem inwendigen Menschen, oder an dem inneren Menschen. Wenn wir stark werden durch den Nähe zu Gott, sind wir wie auf Felsen gebaut. Und da, wo wir ganz innen drin wohnen, die ganz tiefen Sehnsüchte, die wir haben. Also was ich sagen wollte, unter dem Strich, wenn du zu Gott kommst und du spürst nicht so viel, das ist nicht schlimm. Das ist schade, aber es ist nicht schlimm. weil es darum geht, dass der Heilige Geist, dass Gott in dir wirkt und bewirkt, viel tiefer als was du spürst oder was du merkst. Wenn die Gefühle sich einstellen, umso besser. Also Gott ist die Steigerung von all dem, was wir erhoffen im Leben. Und das ist Gott, wenn wir ihn suchen. Ich und du, wir wurden dazu geschaffen. Wir wurden dazu geschaffen, glücklich zu sein. Wir haben das Streben nach Glück. Wir wurden auch dazu geschaffen, nach Gott zu suchen. Weil wir wissen, wir spüren innen drin, da ist die Erfüllung unseres Glücks. Also wir können alles andere auch, jetzt stehe ich im Skript, aber wir können alles andere genießen. Also ich bin ein Genussmensch. Ich esse gern, ich trinke gern und ich gucke mir gerne Filme an. Ich habe ganz viel Spaß im Leben und versuche so viel Spaß haben wie möglich. Aber das ist nicht so Gott Glück und da Welt, sondern als Christ sind wir eins. Alles, was ich tue, tue ich im Hinblick mit Gott, durch Gott und in Dankbarkeit auf Gott. Paulus sagt, alles ist gut, ja, solange es dir nicht schadet. So, das war jetzt spontan. Teil 2. Wir haben die Hälfte der Predigt, das stimmt gar nicht. Der zweite Teil ist wieder kürzer. Es sind zwei Begriffe gewesen, ja. Einmal Gott sich zu nähern, also Gott nahe zu sein. Haben wir gerade erläutert. Ich hoffe, ihr habt das auch verstanden. Und das andere war das Glück. Wow, das wäre ein Thema ja für sich. Wir können das ganze Jahr darüber reden. Das erste Mal, wo ich diesen Vers gelesen habe, habe ich gedacht, komisch, das Wort Glück, das hat mich gestört. Das passt nicht zum biblischen Wortschatz, so wie es da steht. Und da steht, ich kann nur sehr mäßig Hebräisch, aber es gibt eine, jetzt Klammer auf, ich mache ein bisschen Werbung, es gibt eine super, super Internetseite, das heißt Blue Letter Bible. Du kannst das blueletterbible.com, glaube ich, sowas ähnliches. Und da hast du den Urtext und jedes Wort im Alten Testament ist mit einem mit Ziffern versehen, wo du draufklickst, also die hebräische Übersetzung mit allen Stellen, wo dieses Wort vorkommt, mit allen Übersetzungsmöglichkeiten. Alles kostenlos, nicht von mir erstellt, ja. Das haben ganz kluge Leute gemacht, finde ich super. Und das habe ich sofort gemacht, Blue Letter Bible. Und da steht ein ganz einfaches Wort. Ich stelle es einfach in den Raum. Gott nahe zu sein ist, was könnte da stehen? Was denkt ihr? Ruft mal rein. Gott nahe zu sein ist? Ist cool? Ist gut? Hat jemand gelunzt? Nee? Ja, da steht das Wort Tov auf Hebräisch. Tov, ist das nicht toll? Und Tov bedeutet einfach gut. Gott nahe zu sein ist gut. Toll, Ich habe gedacht, Gott zu nahen ist die Sehnsucht meines Herzens, ist die Erfüllung meiner Wünsche. Und da steht einfach nur, Gott zu nahen ist gut. Ich war etwas enttäuscht, muss ich sagen, zuerst. Selbst die Elberfelder, der die Spannung nicht ausgehalten, die Elberfelder Bibel, denn zu übersetzt, Gott zu nahen ist mir gut. Das bringt schon einen Komponent da rein, ja. Aber was mich von der totalen Enttäuschung gerettet hat, ist meine Blue Letter Bible, weil das Wort Tov, das hat unglaublich viele Bedeutungen. Es kommt, das ist so eine Art Sammelbegriff, das kommt 517 Mal in der Bibel, ich habe es genau gezählt, und ich würde ganz gerne alle Stellen zusammen lesen. Scherz. So. Hier, das Wort Tov, das taucht ganz am Anfang bereits auf. Da war nichts. Okay, gar nichts. Kann sich, weniger als nichts, war nur Gott da. Also war schon was, aber von nichts Materielles, nichts umfassen. Und Gott, pack, aus dem Nichts heraus erschafft er die Welt. Und er schafft eine unglaubliche Struktur da drin. So eine Struktur, so eine Feinabstimmung im Universum, unvorstellbar, unbegreiflich. Er schafft die Voraussetzung, dass das intelligente Leben entsteht. Du und ich, ja, dass wir daraus entstehen, was denken können. Der hätte nur Steine erfinden können. Ja, das heißt, nee, ich mache mehr als Steine, ich mache sogar Menschen daraus. Und der lehnt sich zurück und sagt, Tov. Gut gemacht, Gott. Ja, ja, ich kenne ja die Stellen, ja, so jeden Tag gibt es einmal gut und bei Menschen gibt es sehr gut sogar. Ja, sehr tof, genau. Tof, tof. Ja, das ist ein ganz tiefer Vers. Also ich habe nicht von den 500, habe ich 3 rausgesucht. Okay, trotzdem, das musste ich mal. Jeremia 33, Vers 9. Und sie, die Nationen, werden zittern und beben über all das Gute und über all den Frieden, den ich ihm angedeihen lasse. Zacharia 1, Vers 17. Meine Städte sollen noch überfließen von Gutem. Das sind die Verheißungen für Israel. Finde ich ganz toll, abgesehen davon. Psalm 23, Vers 6. Nur Güte und Gnade werden mir folgen alle Tage meines Lebens. Also Tov, nicht nur so, ja, naja, geht so, gut, aber okay, oder okay, aber gut, sondern da steckt eine ganze Fülle dahinter. Ja. Nur Güte und Gnade von Gutem überfließen, all das Gute und so weiter. Also Gott zu nahen, da ist so die Fülle all dessen, was wir uns wünschen. Es gibt ganz viele verschiedene Übersetzungen für Tov. Man kann es mit das Beste übersetzen, mit Wohlstand, mit Gesundheit, mit Glück, mit Wohlsein, sich wohlfühlen und so weiter. Also Gott nah zu sein, wie ich so übersetzt für mich, ist der Wohlstand deiner Seele. Finde ich ganz toll, das Übersetzung. Ich war ganz stolz drauf. Gott nah zu sein, ist der Wohlstand deiner Seele. Also Glück gehört dazu. Aber das Glück ist mir zu viel gefühlsmäßig. Also es ist viel mehr mit was Vollem, etwas, was mich wirklich erfüllt. So, letzter Teil der Predigt. Jetzt ist die Arbeit für uns. Wenn Gott dir was gibt, hat er meistens nicht nur dich im Blick, sondern es ist nicht nur auf dein Wohl bedacht, dort etwas Größeres. Wisst ihr, ich bin ein Mann des Waldes und der Einöde. Am besten fühle ich mich allein irgendwo. Nee, nicht ganz, aber schon in diese Richtung. Und ich muss gegen mein Wesen immer wieder feststellen, Gott ist ein Gott der Stadt. Gott liebt es, da zu sein, wo die Menschen sind. Die liebt es, sich zu bewegen, nicht in der Einöde mit den Eichhörnchen, sondern bei den Menschen, wo wir sind. Wenn er dir was gibt, ist es da, damit du es weitergibst, damit du es weiterreichst. Noch stärker, willst du, dass dein Glück, dein Dorf sich vermehrt, gib es weiter. Da ist ein geistiges Gesetz. Bei mir auf Korsika, wo ich herkomme, ich wohne am Strand und da sind so Bergbäche, die kommen direkt von Bergquellen und im Sommer ist ein bisschen zu wenig Wasser, das fließt Wasser, ist zu wenig da, damit diese Bäche bis zum Meer gehen und das Wasser versinkt im Sand. Es wird zwar immer wieder mit neuem Wasser ständig versorgt, aber es fließt nicht weiter. Und im Sommer fängt es an zu stinken. Das Wasser wird braun, es stinkt wirklich. Das ist wirklich, und es sind so, es ist Ungeziefer da. Also vor 50 Jahren gab es noch Malaria und so, also wirklich nicht schön. Und für mich war es immer ein geistliches Prinzip, etwas Geistliches. Was Gott dir gibt, musst du weitergeben. Genauso ist es mit uns. Willst du im Leben Hoffnung, Freude, Perspektive, Frieden, Sinn, Ausgeglichenheit haben? Dann sollst du es weitergeben. Du bekommst es und gibst es weiter. Es ist ganz interessant, es gibt vier Stellen im Neuen Testament, wo es um Gaben geht, was Gott gibt. Also ich will es jetzt auch nicht vorlesen, 1. Korinther 12, Römer 12, Epheser 4, 1. Petrus 4 und so weiter kann man lesen. Und im Vorfeld, also im Umfeld dieser Stellen gibt es immer, jedes Mal zwei Begriffe. Immer dienen und lieben. Das heißt, die Gaben von Gott sind da, damit wir sie dienend und in Liebe weitergeben. Und so ist es auch mit dem Glück. Und wie geht das? Es geht mir jetzt nicht so um große humanitäre Projekte, ja, dass du dich irgendwo engagierst oder ein paar Euro da hingibst. Ich glaube, es ist kein Zufall, dass Jesus sagt, lieb deinen Nächsten wie dich selbst. Also es ist nie so schwer, die kleinen Leute auf der anderen Seite des Planeten zu lieben, ja, die man nicht kennt, mit ihrer Unart, mit ihrer Eigenart. Aber schwierig ist es, den Nachbarn zu lieben. Und da musst du dein Glück und dein Tor weitergeben, dein Wohlstand, was du von Gott bekommst. Hier ganz praktisch, wenn du an der Kasse bist bei Aldi oder bei Tom, ja, und du hast die Kassiererin, ja, die macht so ein Gesicht, ja, weil die arme Frau, die macht piep, piep den ganzen Tag, ja. Hier sei freundlich zu ihr. Hier morgen geht's, nein, danke. Ja, oder wenn du Auto fährst, Autofahren, da hier bei Autofahren, da offenbart sich die menschliche und die männliche Natur eher. Ja, und ich sehe es bei mir, das ist wirklich ein Arbeitsfeld, immer wieder, eine Baustelle, ja. Sei zuvorkommend, gewähre Vorfahrt, grüße, nicht so, sondern so, ja. Ja, gib es weiter. Gott hat auch nicht so gemacht bei dir, ja. Also wenn dein Chef, deine Arbeitskollegen dich nerven, segne sie. Wenn ein Blatt runterfällt, hier aufheben. Wenn die Gemeinschaftsküche noch wie Sau aussieht, ja, wie immer, hier, räum's auf. Also die erstmal Dreck und Teller waschen und dann aufräumen, nicht so einfach so aufräumen. U-Bahn, Tür aufhalten. Gut, die Tür brauchst du nicht mehr aufhalten, denn sie gehen von sich aus. Ja. Lass Zutritt. Nimm die Zeit für andere. Ja. Gib's einfach weiter. Und so kannst du das Gute, das Gott dir gibt, wenn du ihm begegnest, weiter fließen lassen. So, ich wiederhole kurz. Also ich hatte euch gewarnt, ja, das wird eine weite Landschaft. Ich hätte noch das ganze Jahr darüber reden können. Das ist unglaublich, diese Vers da. Also wir haben gesehen, Gott nah zu sein, ist nicht nur eine Sache des Gefühls, das ist ein tiefes Bewusstsein. Und manchmal muss das im Glauben ergriffen werden. Manchmal muss das auch mit Tränen ergriffen werden. Oder manchmal muss man fast sein Herz ausschütten. Überlege, jetzt kommt gleich die Hausaufgabe. Wo, wann, wie du in deinem Alltag Zeiten des und Orte des Rückzuges einbauen kannst. Dann, dritte Frage war, was erwartest du von Gott? Was kann er, was soll er dir schenken? Was soll er in dir bewirken? Viertens, Gott nahe zu sein ist gut. Nicht nur einfach gut, sondern ein Sammelsäum von Gutem. Und fünftens, gib das Gute, was du von Gott empfangen hast, weiter, damit es sich bei dir und bei anderen vermehrt. Und jetzt wollen wir gleich beten, Amen dazu, wir wollen gleich beten für verschiedene Leute und gebe ich einfach Gerold das Wort.
Super, danke Raphael, es war tief und lustig zugleich. Super. Ja, wir würden gerne für euch beten und vielleicht können jemand Musik im Hintergrund machen, ein bisschen spielen und für verschiedene Sachen einfach beten. Alles das, was der Raphael so gesprochen hat. Die eine Frage ist, wie nah bist du Gott? Spürst du Gott? Erlebst du Gott? Es gibt auch die Momente, wirklich Gott ganz individuell, persönlich zu erfahren. Und dafür wollen wir beten und dich segnen. Oder möchtest du in diesem Jahr wirklich näher an Gott rankommen, auch an die Beziehung mit Gott, sie anders zu leben? Und vielleicht brauchst du da wirklich für Segen und auch seine eigene Unterstützung. Allein die Disziplin, die Kontinuität, vielleicht am Morgen, am Mittag oder am Abend Zeiten sich zu nehmen. Wir haben alle die gleiche Zeit. Ich weiß, man sagt, ich habe keine Zeit. Wir haben alle die gleiche Zeit. Eine Stunde hat 60 Minuten, ein Tag hat 24 Stunden, eine Woche hat 7 Tage. Ein Monat, das ist alles das Gleiche. Für dich wie für mich. Es ist nur die Frage, wie ich sie einteile. Und du. Ja. Und deswegen würden wir gerne für dich beten und dich segnen. Und ich bitte einfach mal ein paar Kleingruppenleiter hier zu mir nach vorne. Das ist jetzt ein bisschen spontan. Du machst ein bisschen Musik im Hintergrund. Darf ich ein paar Kleingruppenleiter bitten zu mir? Und mit Eva zusammen, damit die auch weiß, dass sie dazugehört. Muss man sie mal extra erwähnen. Also ein paar. Okay. Und einfach auch hier hinstellen und wenn du Gebet möchtest, gerade für das Jahr 2014, gerade in diesem Bereich Gott nahe zu sein und wirklich auch ihn zu erleben, auch zu erfahren und dafür gesegnet zu werden, dann darfst du gerne nach vorne kommen und diesen Moment nutzen. Wenn du an dieser Beziehung zu Gott arbeiten möchtest und Gott bittest, hey, help me, hilf mir, dann darfst du jetzt gerne nach vorne kommen. Wenn du Zeiten brauchst, wenn du Disziplin brauchst, was auch immer. Ich lade dich einfach ein. Komm einfach nach vorne. Hier sind die Leute. Kannst auf jemanden zugehen und die beten für dich. Okay, here we go. Herzliche Einladung.